So, hallo zusammen. Wollt ihr ein bisschen mit mir auskommen? Ich bin Christoph, ich bin Kunststudent von Provatica und ja, heute haben wir das Vergnügen, miteinander ein bisschen diophantische Gleichungen zu lösen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also mein Stand ist, dass ihr euch letzte Woche mit x² plus 1 gleich y hoch 3 auseinandergesetzt habt und danach mit x² plus 2 gleich y hoch 3. Und dann kurz irgendwas gesagt habe zu x² plus 3 gleich y hoch 3. Steht ja zumindest irgendwie drin. Wenn nicht, dann könnt ihr euch darüber gerne mal Gedanken machen. Natürliche Fortsetzung von dem Problem wird jetzt sein, dass wir uns heute Gleichungen der Form x² plus 4 gleich y hoch 3 anschauen. Weil da ein paar Dinge anders laufen als das, was ihr quasi bislang gesehen habt. Also die Idee wird immer noch die gleiche sein. Das grobe Konzept wird immer noch das gleiche sein. Allerdings wird es ein bisschen komplizierter, weil man halt auch ein paar Dinge beachten muss. Und bevor wir uns damit beschäftigen, brauchen wir noch so ein kleines neues Konzept, was jetzt auch ein paar Mal auftreten wird. Und ich würde jetzt allerdings auch nicht behaupten, dass es wirklich groß was Neues ist, weil in irgendeiner Art und Weise gesehen habt ihr es wahrscheinlich schon mal. Und zwar brauchen wir das Konzept von Vielfachheit. Sagt bitte Bescheid, wenn Definition 6.6 jetzt unlogisch klingt als nächster Schritt. Also, das Konzept von Vielfachheiten kann man in faktuellen Ringen definieren. Also als Idee, faktuelle Ringe sind ja Ringe, wo wir halt diese Eigenschaft haben, dass wir jedes Element bis auf Assoziierte und Reihenfolge eindeutig als irgendwie Produkt von irreduziblen Elementen schreiben können. Und es ist halt sich interessant anzuschauen, wie oft diese irreduziblen Elemente da vorkommen in so einer Produktdarstellung. Und das Ganze nennen wir dann Vielfachheit, also es sei erstmal eher ein faktorieller Ring. Und wir nehmen uns zwei Elemente raus, das eine sagt mal das A. P. Und wie der Name vielleicht vermuten lässt, soll P irreduzibel sein. So, wir sagen jetzt die Vielfachheit von P in A. Als die Anzahl der zu P assoziierten irreduziblen Faktoren in einer Zerlegung von A. Mit Zerlegung meinen wir natürlich die Zerlegung in irreduzible und irreduzible Elemente, die wir in so einem faktoriellen Ring finden können. Kleines Problem mit der Definition ist, dass wir irgendwie für 0 keine Zerlegung finden. Und deswegen definieren wir uns quasi für den Fall, dass A gleich 0 ist, also das 0 Element im Ring. Die Vielfachheit einfach als unendlich. Das ergibt in gewisser Weise auch Sinn, weil man kann sich das jetzt wie folgt überlegen.
wenn wir jetzt halt irgendein Element haben, dann ist die Vielfachheit quasi die größte, also irgendein irreduzibles Element und irgendein A haben, dann ist die Vielfachheit quasi die größte Potenz von diesem irreduziblen Element, die noch unser A teilt. Und naja, 0 wird halt von allen geteilt, das heißt, die größte Potenz ist in gewisser Weise unendlich. Und ja, dieses Konzept mit irgendwas separat definieren, kennt ihr wahrscheinlich auch schon vom Grad von Polynomringen oder so. Ja, die Definition ist jetzt ein bisschen abstrakter, als sie eigentlich ist. Das Problem ist natürlich immer, wenn wir mit faktoriellen Ringen arbeiten, dass wir immer irgend noch was mit Assoziierten haben müssen und Reihenfolge und alles, was halt ja, das Ganze ein bisschen komplizierter macht, als es eigentlich ist. Aber wir können uns das Ganze einfach mal an einem Beispiel anschauen. Fangen wir mal an mit Z. In Z können wir 12 schreiben als 2 mal 2 mal 3. Oder vielleicht ein bisschen anders hinkriegen als 2 hoch 2 mal 3. Was ist jetzt die Vielfachheit von 2 in 12, wenn wir in Z arbeiten? Ja, 2, genau. Also wir sehen, Vielfachheit von 2 in 12 ist 2. Das ist die Vielfachheit von 3 in 12. Ja? 1. Genau, also hier haben wir 2 stehen, hier haben wir eine 1 stehen quasi. Und wir können das Ganze halt noch ein bisschen erweitern, indem wir uns überlegen, was die Vielfachheit 5 in 12 ist. Also wie oft kommt 5 in dieser Zerlegung vor? Ja, 0. Also gar nicht. Das Schöne ist jetzt halt immer, wenn wir in den natürlichen Zahlen arbeiten, dann kann man das halt relativ einfach ablesen. Allerdings arbeiten wir jetzt ja wieder in irgendwelchen faktoriellen Ringen, das heißt, da müssen wir wieder auf Assoziierte achten. Das heißt, man könnte sich jetzt auch überlegen, was die Vielfachheit von minus 3 in 12 ist.
Was wäre das in diesem Fall? Ja.
Ist auch 1?
Ist auch 1. Genau. Weil die Idee dahinter ist, wir hätten ja auch diese 12 schreiben können, als zum Beispiel minus 2 mal 2 mal minus 3. Genau. Das heißt, wir müssen hier auch wieder immer auf Assoziierte achten und all das Ganze. Klassisches Vorgehen quasi im faktoriellen Ring. Ein interessanteres Beispiel vielleicht. Ich mache das jetzt mit der Tafel. Wäre, wenn wir das Ganze mal in ZI betrachten, also den ganzen Gaußschen Zahlen. Weil hier haben wir auch faktoriellen Ring, das heißt, wir können auch Vielfachheiten definieren. Und da gilt zum Beispiel, dass die Vielfachheit von 1 plus i, 1 plus i ist irreduzibel, in der Zahl 2 ist 2. Warum? Naja, wir können halt 2 schreiben als 1 plus i zum Quadrat mal dann minus minus zu 2. Eine 1 plus i zum Quadrat sollte 2i sein, das heißt, wenn wir mit mal minus i rechnen, kommen wir bei 2 raus. Das heißt, dieses Konzept beschränkt sich halt nicht nur auf die ganzen Zahlen an, sondern wir können das auch in allen beliebigen faktoriellen Ringen machen. Und es wird jetzt wahrscheinlich wenig überraschend sein, dass wir, wenn man jetzt sich die letzte Vorlesung anschaut, dass wir irgendwie Zeit wieder brauchen werden, dass das wahrscheinlich eher so der Punkt ist, wo wir das Konzept verwenden wollen. Genau. Also, das Konzept habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ihr kennt vielleicht oder könnt euch vielleicht leicht überlegen, was für Eigenschaften diese Vielfachheit hat. Und diese Eigenschaften schreiben wir in einem Fall auf. In der 6.8 müsste das dann sein. Seid ihr wieder ein faktoreller Ring. Wir nehmen uns wieder ein paar Elemente hin, her, a, b und irgendein p. Aus r, p soll wieder irreduzibel sein. und dann überlegen wir uns ein paar Einheiten. Dann gilt. Zunächst einmal wissen wir, oder können wir uns überlegen, dass die Vielfachheit von P im Produkt A mal B genau die Vielfachheit von P in A mal die Vielfachheit von B in B ist. Nicht mal, das ist nicht. So. Eine weitere Überlegung ist, dass wenn B ein Teiler von A ist, in R, so ist die Vielfachheit von P in B kleiner gleich der Vielfachheit von P in A. Oder, wir können das sogar noch genauer sagen, genauer angeben, was wir gesagt haben, C so ein Koteiler von B bezüglich A, also das C-Element R so, dass wir unser A schreiben können als B mal C. Dann ist die Vielfachheit von P in B genau die Vielfachheit von P in A minus Vielfachheit von P in C. Und ich möchte jetzt nicht den Beweis vorwegnehmen, aber wenn man sich hier das mal anschaut und das anschaut, stellt man fest, dass es eigentlich genau das gleiche ist, nur einmal mit dem einen Moment auf die andere Seite gebracht. Genau. Also Vielfachheiten von Teilern sind immer kleiner.
Wie gesagt, in faktoriellen Ringen haben wir halt immer dieses Problem mit Assoziierten, dass man alles nur bis auf Assoziierte definieren kann und man kann sich das halt auch relativ leicht überlegen, dass wenn A' assoziiert zu A ist und P' assoziiert zu P, dann sollte das Ganze an der Vielfachheit nichts ändern. Das heißt, die Vielfachheit von P in A ist genau die Vielfachheit von P' in A'. Und zuletzt, wie gesagt, wir werden jetzt hier wieder viel mit ZI arbeiten. Und in ZI, das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon letztes Mal gesehen, ist so ein wichtiges Werk für die komplexe Konjugation. Und man kann sich jetzt überlegen, ist R ein faktorieller Teilring von P, also insbesondere zum Beispiel, falls R die ganzen gaußschen Zahlen sind. Der zusätzlich noch die Eigenschaft haben soll, dass er unter komplexer Konjugation invariant ist. Wie wenn ich ein Element aus R nehme und das komplex konjugiere, dann nehme ich wieder in R. Das heißt, es macht Sinn irgendwie, oder es ergibt irgendwie Sinn, die komplexe Konjugation einfach auch auf R zu definieren. Dann ist die Vielfachheit von P in A genau das gleiche wie die Vielfachheit von dem komplex konjugierten von P im komplex konjugierten von A.
Ja.
Das heißt, komplexe Konjugation ändert auch wieder nichts.
Wie gesagt, ich denke mal, die meisten Aussagen hier werden relativ klar sein, wenn man sich einfach mal so überlegt, was eigentlich so eine Vielfachheitszerlegung ist und wie sich das mit Produkten verhält.
Teil davon in der Übungsaufgabe. Aber
wir wollen jetzt einfach mal A bis C beweisen.
Wir haben halt, wie auch bei Polynomen, jetzt irgendwie das Problem, dass alles super funktioniert, aber wir haben halt immer diesen Spezialfall mit dem Null-Element. Also wir können jetzt mal überlegen, was ist, wenn jetzt in A zum Beispiel A oder B das Null-Element ist, dann ist das Produkt Null, die Vielfachheit ist unendlich und auf der rechten Seite steht auf einer Seite unendlich plus irgendwas anderes. Das heißt, das ist klar, also falls A oder B gleich Null ist, in A, steht einfach unendlich auf beiden Seiten. Seien also A und B nicht. Und was können wir dann machen? Wir können eine Zerlegung von A hernehmen und Zerlegung von B. So eine Zerlegung von A, eine Zerlegung von B. Wir multiplizieren die miteinander und halten Zerlegung von A mal B. Ja, das heißt, eine Zerlegung von A mal B erhalten wir als Produkt einer Zerlegung von A mit einer Zerlegung von B. So, was passiert jetzt? Also die Zerlegungen sind erstmal eindeutig, es ist eine Eigenschaft von faktoriellen Ringen. In dieser Zerlegung von A taucht jetzt mit Vielfachheit von P in A oft ein Faktor, der assoziiert ist, zu P auf. In der Zerlegung von B taucht mit Vielfachheit P in B so ein Faktor auf. Das heißt, ein Produkt taucht er wie oft auf? Naja, genau die Summe der beiden. Das heißt, aus der Eindeutigkeit der Zerlegung bis auf assoziierte Reihenfolge offensichtlich immer größer gleich 0 ist, haben wir halt diese Ungleichung. So, was war C? In C haben wir uns überlegt, dass das sich mit Assoziierten verträgt. Gut, wir müssen erstmal wieder den Sonderfall betrachten, dass irgendwie A gleich 0 ist. Aber auch hier ist wieder klar, das Einzige, was zu 0 assoziiert ist, ist 0. Und dann ja, ist halt sowieso die Vielfachheit auch bei beiden unendlich. Also für den Fall A gleich 0 R ist das Aussage wieder irgendwie klar. Andernfalls schauen wir uns eine Zerlegung von A an. logischerweise gleich viele Elemente, die zu P assoziiert sind, wie Elemente, die zu P' assoziiert sind, weil, naja, assoziieren ist eine Äquivalenzrelation. Assoziiert sein ist eine Äquivalenzrelation. Also, ja. Vielfachheit von P' in A. Was passiert jetzt, wenn wir quasi noch was Assoziiertes von A betrachten? Also ich sollte das mir erstmal aufschreiben. Naja, assoziierte Elemente von A sind genau die Elemente, die wir erhalten, wenn wir A mit irgendeiner Einheit multiplizieren. Das heißt, an der Zerlegung ändert sich da eigentlich auch nichts. Assoziiertes austauschen können ohne Probleme und dass wir auch dieses A durch etwas Assoziiertes austauschen können. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die jetzt nicht sonderlich überraschend sein sollten. C ist, glaube ich, die Übungsaufgabe. Also nicht nur glaube ich, wurde mir so gesagt. C ist Übung. Ich glaube, man hat sogar so etwas Ähnliches schon mal in der Algebra wahrscheinlich in der Übungsaufgabe gezeigt. In gewisser Weise. Ja, das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein.
Gibt es Fragen dazu?
Ich wage es zu behaupten, dass ich diese Vielfachheiten vielleicht auch schon mal genutzt habe. Also ich weiß zumindest, dass viele Leute das gerne schon in einer Algebra-Vorlesung benutzen, obwohl wir das eigentlich nie so richtig definiert haben. Aber diese Vielfachheiten haben nämlich eine wunderschöne Eigenschaft, weil mit denen kann man jetzt relativ einfach GDTs ausrechnen. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen und formal beweisen.
In Lemma 6.9.
Wir brauchen wieder einen faktoriellen Ring und irgendwelche Elemente. Aus diesem Ring. Wenig überraschend. Genau, dann gilt. Erstens ist P irreduzibel. D-Element R ein gemeinsamer Teiler von A und B in R natürlich. So gilt, dass die Vielfachheit A kleiner in D kleiner gleich der Vielfachheit von P in A ist und gleichzeitig auch, dass die Vielfachheit von P in D kleiner gleich der Vielfachheit von P in B ist. Auch hier war ich zu behaupten, dass wir den Beweis jetzt einfach sehen, weil das ist eigentlich genau das gleiche wie das, was wir hier oben in B gezeigt haben. Ne? Ist D ein gemeinsamer Teiler von A und B, dann ist halt D auch ein Teiler von A und von B. Und das ist dann genau quasi die Aussage, die aus dem vorherigen Lemma. Interessant ist jetzt eher, dass wir uns, wie gesagt, das ist ausnutzen können, um G in T zu berechnen. Also in D. Wenn wir ein Element T aus R haben, dann wissen wir nämlich, dass das ein GGT ist. Genau dann, wenn die Vielfachheit von einem beliebigen irreduziblen Element in T genau das Minimum von den Vielfachheiten von A und B ist. Also quasi, dann gilt T. T ist ein GGT von A, B in R. Genau, wenn für alle irreproduziblen Elemente Q in R schon die Vielfachheit von Q in T gleich dem Minimum der Vielfachheiten in A und B ist. Also Vielfachheit von QT gleich das Minimum der Vielfachheit von Q in A und der Vielfachheit von Q in B ist. Genau. Also diese Aussage B habe ich schon des Öfteren auch immer in der linearen Algebra gesehen, obwohl das eigentlich noch nie durch bewiesen wurde. Aber wenn man sich wieder überlegt, das wäre quasi eindeutige, also deshalb assoziierte und Reihenfolge eindeutige Zerlegung haben, und wie sich das halt mit Teilern verhält, dann sollte das, glaube ich, relativ klar sein, dass das gilt. Beweis ist halt nur wieder, wie üblich beim Arbeiten mit Faktoren, ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, wir fangen erstmal mit A an, das habe ich schon gesagt. Beweis: A folgt direkt aus dem, ja, was wir gerade hatten. 6 und 8, Teil D müsste das gewesen sein. Ja, das muss ich sagen.
Das heißt A. Gut. Ja, A müssen wir eigentlich gar nicht groß weiter beweisen.
Bei B haben wir eine genaue Wenn-Aussage, das heißt, eigentlich müssen wir sogar zwei Richtungen zeigen. Wobei die eine Richtung irgendwie auch die gleiche Rechnung oder Überlegung wie die andere verwendet. Ja.
Also wie fangen wir an? Wir nehmen uns natürlich wieder erstmal irgendwelche Zerlegungen her. Oder besser gesagt, erstmal schauen wir uns die Teile an. Verschiedenen, weil man sollte jetzt hier eigentlich eher sagen, paarweise nicht assoziierten, irreduziblen Elemente von R sind. Die sind jetzt auch nicht wirklich eindeutig. Paarweise verschiedenen, nicht zueinander assoziierten. Also hier steht verschiedene, aber ich glaube, es sollte eher nicht zueinander assoziierte heißen. Es gibt die Möglichkeit, dass k gleich 0 ist. In dem Fall haben wir jetzt hier quasi keine Teiler. Das heißt, wir haben irgendwie eine Einheit. Also der Fall ist da irgendwie mit inbegriffen. Braucht man hier? Ich glaube, man bräuchte wahrscheinlich theoretisch gesehen sogar nochmal einen kompletten Sonderfall für den Fall, dass eins der Elemente das 0-Element ist. Der hier jetzt nicht steht. Ich sage einfach mal, das ist Übung. Für alle Indizes, die wir jetzt hier haben, definieren wir uns, na, das, was wir halt eben zeigen wollten, dieses MI als das Minimum von der Vielfachheit von PI in A und der Vielfachheit von PI in B. Und wir schauen uns das an, das folgende Element an. P, was eben genau P1 hoch M1 mal die ganzen anderen Elemente mit den jeweiligen Potenzen bis hin zu pk hoch mk ist. Genau, was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass T ein GGT ist. Von A und B. So ein I, aus unserer Indexmenge. Wir wissen jetzt wegen Ni kleiner gleich Vielfachheit von P in A, das ist genau wie wir es gewählt haben. Und gleichzeitig natürlich auch Mi kleiner gleich der Vielfachheit von P, also Pi natürlich hier, von Pi
b ist irgendwie pi hoch mi ein Teiler von a und von b. Wir wissen, in einer irreduziblen Zerlegung können wir, also wir können die so wählen, dass da quasi bei a der Faktor pi hoch Vielfachheit auftaucht. Naja, der Faktor alleine wird ja schon durch pi hoch mi geteilt und so haben wir halt quasi einen Teiler und das gleiche gilt auch für b. Genau. Und das gilt natürlich für alle i. Also ist unser t, was ja genau das Produkt ist, ein gemeinsamer Teil von A und B. Fehlt noch das größte an größter gemeinsamer Teil. Wie machen wir das? Naja, wir können uns erstmal jetzt irgendeinen beliebigen Teiler S hernehmen von A und B, also irgendein gemeinsamer Teiler. So folgt mit Teil A der Aussage hier. Dass die Vielfachheit von pi in s kleiner gleich der Vielfachheit von pi in a und natürlich gleichzeitig auch die Vielfachheit von pi in s kleiner gleich der Vielfachheit von pi in b für alle, die vielleicht davor schreiben sollen, für alle i, das ist eine ganze Menge. Wissen. Also ist die Vielfachheit von pi in s kleiner gleich mi. Und wenn wir das ganze Ding einmal l nennen, folgt darauf, dass pi hoch li ein Teiler von pi hoch mi ist. Also ist das kleine, also sogar das ist ein Teiler von pi hoch mi. Und somit insbesondere auch ein Teiler von t. Ja, weil das doch für alle gilt, ist damit s ein Teiler von t. Ja, weil alle, wenn wir uns halt die Zerlegung von s anschauen, dann sind halt alle Potenzen irgendwie kleiner als die jeweiligen Potenzen in t, einfach aufgrund der Wahl von t. Genau. Ja, das haben wir jetzt für einen beliebigen gemeinsamen Teiler gemacht. Also jeder beliebige gemeinsame Teiler muss irgendwie auch t teilen. Das heißt, t ist tatsächlich 1 gegen t. Und das zeigt eine Richtung der Aussage. Mehr oder weniger, wir haben jetzt gezeigt, dass wenn diese zweite Eigenschaft gilt, dann muss hier auch eine GT sein. Wir wollen uns jetzt noch die Umkehrung überlegen. Aber es läuft irgendwie auf die gleiche Argumentation irgendwie hinaus. Also ist umgekehrt d ein dt von A und B in R. So, ja, folgt mit derselben Argumentation irgendwie schon dass für alle i in unserer Indexmenge, sofort mit derselben Argument, das ist dann für alle i, genau, dass die Vielfachheit von pi in s kleiner gleich dem Minimum, wie geht jetzt hier schon wieder der Platz aus, von der Vielfachheit von pi in a und der Vielfachheit von pi in b ist. Was wir jetzt noch zeigen müssen, ist, dass hier quasi wirklich die Gleichheit gilt. Da können wir uns jetzt mal überlegen, was passiert, wenn wir so einen Index finden würden, sodass nicht die Gleichheit gilt. Also angenommen, es existiert ein J in dieser Indexmenge, so dass die Vielfachheit von PJ in B echt kleiner ist als die Vielfachheit von PJ als das Minimum. So, wait. Der Vielfachheit von pj in a und der Vielfachheit von pj in b. Also angenommen, wir finden sowas. Naja, also wir nennen das Minimum hier einfach mal c. Dann ist dieses pj hoch c. Also irgendwie teilt das ja A und es teilt irgendwie auch B. Also ist das quasi ein gemeinsamer Teiler. Von A und B. In R. Allerdings gleichzeitig ist das ja quasi, also dieses PJ taucht in der Zerlegung von D öfter auf, als es eigentlich, also, ja, es taucht öfter auf als das PJ in der Zerlegung von D. Das heißt, gleichzeitig ist es kein Kader von D. Sonst wäre ja die Vielfachheit von PJ in D gleich oder mindestens C. Ja, wir haben also ein Element gefunden, was ein gemeinsamer Teiler ist, allerdings kein Teiler von D. Und das geht irgendwie nicht, wenn wir T als GGT gewählt haben. Weil per Definition von GGT müsste jetzt dieses PJ hoch C eigentlich auch ein Teiler von D sein. Also haben wir hier in gewisser Weise so einen Widerspruch dazu, dass D ein GGT sein sollte. Aber das ist es jetzt offensichtlich nicht. So. Sehr viel Text, sehr viel Argumentation, aber wie gesagt, intuitiv sollte das eigentlich relativ klar sein, was hier passiert. Also man könnte sich jetzt sowas, steht jetzt hier nicht irgendwie im Skript drin, aber man könnte sich jetzt einfach mal ein Beispiel überlegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel A, also in Z, irgendwie A gleich 13.05 mal 23 hoch 3 mal 29 nehmen und b irgendwie gleich 13 hoch 5 mal 13 hoch 4 mal 17 mal 23 hoch 4 oder irgendwie sowas. Dann können wir jetzt in DGT quasi einfach ablesen, indem wir sagen, okay, die 13 taucht hier beide auf, einmal mit der Vielfachheit 4, einmal mit der Vielfachheit 5, das heißt, in unserem DGT muss 13 mit der Vielfachheit 4 auftauchen. 17 taucht nur in einem auf, 23 taucht wieder in beiden auf, einmal mit 3, einmal mit 4, das heißt 23 und 3 müssen wir auch in unserem DGT vorkommen. 29 taucht auch noch einmal auf, das heißt, wir können hier folgern, dass 13 hoch 4, das ist genau das Minimum hier, mal 23 hoch 3, das ist das ganze Anbiet von A und B ist in Z. Wie gesagt, es ist einfach nur irgendein Beispiel. Das heißt, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Stärke von dieser Zerlegung in irreduziblen Elementen, dass man sowas halt machen kann. Und das wird jetzt wahrscheinlich, also wie gesagt, vielen wird es wahrscheinlich schon irgendwie bekannt vorkommen, es wurde nur nie richtig bewiesen in der Algebra-Vorlesung. Deswegen machen wir das einmal hier. Gibt's Fragen? Gut. Dann kommen wir zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich Gleichungen lösen. Aber jetzt muss ich, glaube ich, wischen. Also ich habe schon angedeutet, dass es jetzt weitergeht mit x² plus 4 gleich y hoch 3. Und ihr könnt euch ja nochmal quasi daran erinnern, was eigentlich bei den anderen Beweisen passiert ist. Weil die Idee wird wieder ganz grob dieselbe sein. Das Problem ist nur, dass wir es nicht eins zu eins so machen können, weil jetzt halt ein paar Dinge schief gehen können, die vorher geklappt haben. Also, was wir zeigen wollen, ist folgende Aussage. Satz 6 und 10. Sind x, y ganze Zahlen. So ist die Gleichung x hoch 4, x Quadrat plus 4 gleich y hoch 3, genau dann erfüllt, wenn xy das Paar aus der folgenden Menge kommt. Entweder wir haben 2, 2, minus 2, 2. Na klar, wir haben hier ein Quadratchen, das heißt, wenn x irgendwas Positives sein kann, muss es auch dazugehörige Negative sein können. Und wir haben noch weitere Lösungen, und zwar 11, 5 und minus 11, 5. Und das ist alles. Wirkt jetzt ein bisschen random irgendwie. Also zumindest dieses 11,5. Aber wir werden halt gleich sehen, oder hoffentlich heute noch sehen, es könnte ein bisschen eng mit der Zeit werden, wo genau das herkommt. Genau. So, der Beweis fängt so an wie auch schon die anderen Beweise.
Das sind Lösungen. Das können wir nachrechnen.
Also, die genannten Tupel, oder Paare, kann man jetzt hier, glaube ich, eher sagen, die genannten Paare sind Lösungen. Das können wir nachrechnen. Also was jetzt eigentlich wieder das Interessante ist, ist sich zu überlegen, dass es nicht mehr Lösungen gibt. Genau. Also eine Rechnung ist schon mal fertig.
Und das Vorgehen wird jetzt genau das gleiche sein, wie auch schon bei den letzten Gleichungen, die wir uns angeschaut haben. Na, was war da so die grobe Idee?
Ja. Wir haben uns dann oben einen Ring gesucht, wo wir das x² plus die Zahl halt zerlegen können.
Genau. Ja, genau das gleiche machen wir jetzt hier auch. Wir sehen,
naja, es ist jetzt nicht wieder eine binomische Formel, aber in den komplexen Zahlen wäre es wieder eine binomische Formel. Also, was machen wir? Wir nehmen uns natürlich erstmal zwei Zahlen her, zwei ganze Zahlen, die die Gleichung erfüllen. Und dann können wir die Gleichung umschreiben, wie folgt. y³ ist ja, wie gesagt, auch dabei das gleiche wie x² plus 4. Und mit binomischen Formeln über den komplexen Zahlen können wir das Ganze schreiben als x plus 2i mal x minus 2i. Bei der Gleichung x² plus 1 gleich y³ hatten wir jetzt hier stehen x plus i mal x minus i und das hatten wir irgendwie wunderschön im Ganzen auf den Zahlen betrachtet und da ein bisschen mit irreversiblen Argumenten argumentiert. Vor allem war eins der Argumente, dass man sich überlegen konnte, dass diese beiden Zahlen hier Teil davon sind, also dieses x plus 2i und das zugehörige Komplex konjugiert. Für die Gleichung x² plus 2 gleich y³ haben wir genau das gleiche gemacht, nur im Ring z adjungiert Wurzel 2i. Das ist auch immer noch ein euklidischer Ring, das heißt, wir können da immer noch schön drin arbeiten und da konnte man sich auch überlegen, dass die irgendwie Teil davon sind. Ja, ich sag mal so, es gibt jetzt zwei Ringe, die wir uns anschauen können, weil jetzt haben wir ja ein 2i stehen, das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel den Ring z adjungiert 2i geben. Ist nur ein bisschen problematisch, weil das ist irgendwie kein euklidischer Ring mehr. Das heißt, da funktionieren irgendwie diese ganzen, also zumindest nicht mit der klassischen Normfunktion, da funktionieren diese ganzen Argumente irgendwie nicht mehr. Das heißt, was wir jetzt hier wieder machen, ist, wir betrachten diese Gleichung wieder in Zi. Das ist wieder in den ganzen gaußschen Zahlen. Allerdings können wir uns jetzt nicht mehr überlegen, dass diese beiden Elemente hier Teil davon sein müssen. Warum? Na, wir kennen halt eine Lösung, die wir schon durch Einsetzen irgendwie hatten. Also wir wissen ja, dass x gleich 2 und y gleich 2 eine Lösung ist. Dann steht hier quasi 2 plus 2i mal 2 minus 2i und das ist offensichtlich beides durch 2 drin. Das heißt, diese Elemente hier müssen jetzt nicht mehr Teil davon sein. Und ein Großteil des Beweises wird sich jetzt damit beschäftigen, mit einem GGT von diesen beiden Elementen zu arbeiten und zu gucken, dass das eigentlich gar nicht so ein großes Problem macht und dass wir eigentlich genauso arbeiten können wie sonst auch, nur da kann halt auch ein GGT mit. Ja, also, wir sehen erstmal, wir sehen durch die Lösung, x gleich y gleich 2, dass x plus 2i, was in dem Fall gleich 2 plus 2i ist, und x minus 2i Kante 2i, das 2i. Dass das Ganze in Zi nicht teilhaft werden kann. Sein muss. Wir müssen also irgendeine andere Strategie verwenden. Ja, was machen wir? Wir füllen erstmal wieder Variablen ein. Im Prinzip genau die gleiche, die wir vorher schon mal eingeführt haben. Und diesmal brauchen wir noch eine Variable für einen GGT von den beiden Elementen und einen Co-Teiler vom GGT. Also, wir nehmen Element Delta in Zi her, was ein GGT von, ich nenne es einfach mal direkt Alpha, also von Alpha ist, und Alpha soll x plus 2i sein. Und wir wollen halt die GGT von Alpha zusammen mit Alpha Stern, also x minus 2i haben. Also die Delta soll ein GGT von Alpha und Alpha Stern in Zi sein. Wenn wir einen Teiler Delta haben von Alpha, dann können wir Alpha quasi schreiben als Delta mal irgendwas anderes. Und dieses irgendwas anderes wollen wir jetzt Alpha 0 nennen. Also wir nehmen Alpha 0 aus Zi als Co-Teiler quasi her. Also Alpha 0 soll so gewählt sein, dass wir Alpha schreiben können als Delta mal Alpha 0. Also, was haben wir? Delta teilt Alpha und Delta teilt das komplexe Negierte von Alpha und ist quasi ein großer gemeinsamer Teiler. Alpha 0 ist genau das, was noch dazu kommt. Das heißt, Alpha 0 und das komplexe Negierte von Alpha 0 wären teilerfremd sein. Ja, weil wären sie nicht teilerfremd, dann würde man halt die GGT irgendwie noch größer bekommen. Also wir haben jetzt einen gemeinsamen Teiler mal irgendwas, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen teilerfremd. Genau. Als erstes wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir diesen GGT-Delta hier irgendwie schreiben können. Und es stellt sich heraus, dass es für dieses Delta gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und beim ersten Schritt wollen wir nämlich zeigen, dass ein T existiert, das irgendwo in der Menge von 0 bis 4 liegt, also irgendeine natürliche Zahl oder 0, die maximal 4 ist, so dass Delta assoziiert zu 1 plus i hoch t ist in den ganzen lauschen Zahlen. So. Also es gibt quasi nur 5 verschiedene Möglichkeiten. Und der Beweis verläuft nämlich im Prinzip genauso, wie ihr vorher bewiesen habt, dass Alpha und Alpha Stern teilerfremd sein müssen in den anderen Gleichungen, die wir uns angeschaut haben. Wir überlegen uns nämlich einfach, dass Delta die Differenz vom Alpha und Exponiert teilen muss. Also, Delta teilt Alpha und Exponierte. Also teilt Delta auf. Jetzt muss ich hier gucken, dass man das irgendwie hier noch hinbekommt. Alpha minus das Komplexkonjugierte von Alpha, also diese Differenz. Also, was ist die Differenz? Also, was ist Alpha? Alpha ist, ich würde mal dazu schreiben, das ist quasi Alpha mal Komplexkonjugiert von Alpha. Alpha ist genau x plus 2i. Das heißt, die Differenz ist in diesem Fall 4i.
Das können wir aufschreiben als 2 mal 2. Und, naja, 2 können wir in den ganzen Gaußschen Zahlen schreiben als 1 plus i mal 1 minus i. Faktoren haben wir 2 mal, das heißt, das ist gleich wie 1 plus i Quadrat mal 1 minus i Quadrat mal i. 1 minus i ist zu 1 plus i assoziiert, indem wir das Ganze nämlich einfach mal mit i multiplizieren. Ne, mit minus i multiplizieren. Mit i. Nachgefragt. Fakt ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann sollten wir das Ganze hier irgendwie schreiben können als 1 plus i hoch 4 mal i hoch 3. Das ist eine Einheit. Das ist ein irreduzibles Element hoch 4. Das heißt, das ist quasi die Zerlegung in Einheiten mit irreduzible Elemente, die ja bis auf assoziierte eindeutig ist. Naja, was passiert jetzt also, wenn Delta ein Teiler davon ist? Ja, dann muss Delta ein Teiler von 1 plus i hoch 4 sein. Oder assoziiert zu einem. Ne, sogar selber ein Teiler von 1 plus i hoch 4. Diese Teiler sind genau diese Zahlen, die wir beschreiben können als 1 plus i hoch t, wobei t maximal 4 ist. Ja. Oder eben assoziiert dazu. Das heißt, das ist in gewisser Weise jetzt schon der Beweis von 1 gewesen. Und das ist jetzt genau der Unterschied zwischen dem, was bislang passiert ist in den anderen Gleichungen und zu dem, was jetzt in dieser passiert. Also, fassen wir das alles nochmal irgendwie zusammen. Welches war das? Also auch das. Also auch. Nee, 1 plus i hoch 4. In Z i. Da Zi faktoreller Ring ist, sehen wir jetzt halt eben, dass Delta assoziiert zu irgendeiner Potenz von 1 plus i ist. Diese Potenz darf eben maximal 4 sein. Also da Zi faktoriell ist, sehen wir, das Delta assoziiert zu einer Potenz von 1 plus i ist. Wobei der Exponent eben zwischen 0 und 4 liegt. Ja, das ist quasi Schritt 1. Im Fall, dass der Exponent 0 ist, also im Fall, dass t gleich 0 ist, haben wir tatsächlich wieder so eine Situation, wo Alpha und Alpha-Stern teilerfremd sind, ja, weil dann haben wir, haben wir eine Einheit als GET. Ja, und in meinem Fall müssen wir mal gucken, was unser Delta sein kann. Und der nächste Schritt wird sein, also der nächste große Schritt wird sein, dass man sich überlegt, dass Delta irgendwie entweder eine Einheit ist, also irgendwie assoziiert zu 1 plus i hoch 0 oder irgendwie assoziiert sein wird zu 1 plus i hoch 3. Das ist quasi nur 1 und 3, dass nur 0 und 3 als Exponenten vorkommen können. Ja. Ich habe jetzt auch vorhin schon mal gesagt, es ist halt immer im faktoriellen Ring ein bisschen nervig mit Assoziierten zu arbeiten, also muss man halt. Aber das Wunderschöne ist jetzt halt auch, dass Assoziierte ja auch wieder GETs sind. Das heißt, T theoretisch gesehen können wir jetzt auch einfach annehmen, dass Delta genau diese Potenz sein soll. Also, das ist der Beweis vom ersten Schritt. Da assoziierte von DGTs wieder DGTs sind, können wir jetzt davon ausgehen, dass Delta eben gleich 1 plus i hoch t für ein t zwischen 0 und 4 ist. Ich habe schon angedeutet, alle irreduziblen Elemente, die irgendwie Alpha und Alpha Stern teilen, müssen auch Teiler von Delta sein. Das heißt, diese Alpha Nulls sind jetzt irgendwie teilerfremd zueinander, was halt praktisch ist. Und wir können uns auch überlegen, dass die einzigen irreduziblen Elemente in ZI, die Delta teilen, auch irgendwie assoziierte zu Potenzen hiervon sind. Das Ganze wollen wir jetzt einmal so formulieren mit der Notation, die wir vorhin eingeführt haben. Nämlich mit der Definition von Vielfachheiten. Ist t jetzt genau die Vielfachheit von 1 plus i in Delta. So. Ja, das ist ja schon eine Zerlegung in irreduzible Elemente. Gibt es Fragen für euch? Also, wir gehen jetzt davon aus, dass Delta eine Potenz von 1 plus i ist. Diese Potenz, also der Exponent, da kann maximal 4 sein. Und dieser Exponent ist dann halt logischerweise mit der Definition von Vielfachheiten von vorhin die Vielfachheit von 1 plus i. So, wir wollen rumrechnen mit Vielfachheiten. In den letzten Beweisen lief es irgendwann immer darauf hinaus, dass y ungerade sein muss. Das war so eine Überlegung, die aufgetaucht ist. Können wir jetzt hier auch nicht eins zu eins so beweisen, allerdings wir können uns überlegen, wie oft, also wir konnten uns quasi überlegen, dass die Vielfachheit von 2 und y in den vorherigen Beweisen in z gerechnet 0 sein muss. Also es ist eine andere Formulierung für y ist ungerade. Hier wollen wir uns überlegen, was die Vielfachheit von 1 plus i, also 2 ist ja nicht irreduzibel in zi, also hier wollen wir uns jetzt überlegen, was die Vielfachheit von 1 plus i in y sein kann. Und da ist die Überlegung folgende. Zweitens, einmal die Vielfachheit von 1 plus i in y ist gleich 2 mal t. Das ist jetzt eine Gleichung, wo irgendwie alle Zahlen, die da auftauchen, irgendwelche natürlichen Zahlen oder 0 sind. Wir wissen, dass auf der linken Seite irgendwas durch 3 teilbar steht. Das heißt, das hier muss durch 3 teilbar sein, das heißt, das hier muss durch 3 teilbar sein. Auf der rechten Seite steht irgendwas Grades. 3 ist ungerade, das heißt, die Vielfachheit muss auf jeden Fall sein. Insbesondere ist also die Vielfachheit von 1 plus i in y gerade und t muss durch 3 teilbar sein. Gleichzeitig ist hier noch keiner gleich hier, das heißt, die einzigen Möglichkeiten, die es für t gibt, sind 0 und 3.
Genau, das ist der nächste große Schritt.
dieser Teilaussage. 1 plus i und 1 minus i sind in Zi assoziiert. Und jetzt hatten wir dieses wunderschöne Lemma über die ganzen Aussagen von Vielfachheiten. Wir haben da 6 und 8 gewesen. Genau genommen bei C und D. Das hat uns jetzt Folgendes ausgesagt. Also die Vielfachheit von 1 plus i in irgendeiner Zahl entspricht der Vielfachheit von dem Komplex von dem von 1 plus i, also von 1 minus i in dem Komplex von der Zahl. Genau, und wir wissen auch, dass Assoziierte quasi die gleiche Vielfachheit haben. Also es sagt uns dieses Lemma aus, es sagt aus, dass die Vielfachheit von 1 plus i im Alpha gleich der Vielfachheit von 1 minus i, also dem Komplex konjugierten, in dem Komplex konjugierten von Alpha ist. Und 1 minus i ist eben assoziierter als plus i, das heißt, das ist auch das gleiche wie die Vielfachheit von 1 plus i im Komplex konjugierten von Alpha. Mit der anderen Teilaussage von dem Lemma über Vielfachheiten, also mit A und der gleichen Sternchen, die ich nicht Sternchen kann, glaube ich. Genau. Diese gleichen so Sternchen heißen. Also die Gleichung, die uns quasi angibt, was wir überhaupt Kontingenzzeit machen. Genau. Mit der Überlegung können wir jetzt nämlich ein paar Dinge herausfinden. Nämlich 3 mal die Vielfachheit von 1 plus i mit y. Also das ist schon mal der erste Teil von dem, was wir zeigen müssen. Das ist ja genau das gleiche wie die Vielfachheit von 1 plus i in y plus Vielfachheit von 1 plus i in y plus Vielfachheit von 1 plus i in y. Und wenn haben wir schon uns überlegt, dass wenn wir Produkte von Zahlen bilden, dass dann quasi die Vielfachheiten addiert werden. Das heißt, das ist nichts anderes als die Vielfachheit von 1 plus i in y hoch 3. Das ist quasi da, wo dieser Teil a einfließt. Ja, und im Prinzip das, was wir die ganze Zeit machen wollen, ist, wir rechnen mit diesem y hoch 3. Und wir haben uns überlegt, dass wir es eben schreiben können als x plus 2i mal x minus 2i. Und das hier ist genau unser Alpha. Das heißt, das ist jetzt irgendwie genau das gleiche wie die Vielfachheit von 1 plus i in Alpha mal den komplexen Alpha. Und das Ganze können wir jetzt wieder auseinanderziehen. Das heißt, das ist die Vielfachheit von 1 plus i in Alpha plus die Vielfachheit von 1 plus i in den Komplex konjugierten von Alpha. Und ja, das hatten wir uns jetzt vorhin überlegt. Das ist genau das gleiche wie 2 mal die Vielfachheit von 1 plus i in Alpha. Das ist schon fast das, was hier drüben steht. Mit dem Unterschied, dass hier t ja die Vielfachheit von 1 plus i in Delta ist und nicht in Alpha. Aber was ist Delta? Delta ist ein GGT von Alpha und Alpha Stern. Wenn jetzt also aus welchem Grund auch immer 1 plus i öfter in Alpha vorkommen sollte als in Delta, dann kommt es ja auch genauso gut oft in Alpha Stern vor und dann müsste ja Delta auch so groß sein, weil es quasi ein GGT ist. Oder mit anderen Worten, das ist genau diese extra Aussage, die wir hatten, über ja, wie sich GGTs mit Vielfachheiten verhalten. Also, der T die Vielfachheit, den Einfluss I die Delta und Delta ein GT von Alpha und Alpha Stern ist. Folgt mit dem Lemma 6.9, also ja, dem Lemma über Vielfachheit und DETs. Nun folgendes. T ist gleich Minimum der Vielfachheit von 1 plus i in Alpha und der Vielfachheit von 1 plus i in Alpha Stern. Aber die Vielfachheiten sind gleich, das hatten wir so überlegt. Also ist 3 mal die Vielfachheit von 1 plus i y gleich 2 mal t. Und jetzt kommt das Argument, was ich vorhin schon irgendwie angebracht habe, nämlich dass dieser Ausdruck hier einmal gleichzeitig gerade und gleichzeitig durch 3 teilbar ist. Weil er gerade ist, muss quasi die Vielfachheit von 1 plus i und y gerade sein. Was durch 3 teilbar ist, muss t durch 3 teilbar sein. Wollen wir das ausführlich aufschreiben? Das wird irgendwie sehr viel Text. Also, insbesondere ist 3 mal die Vielfachheit von 1 plus i in y gerade und somit, ich kürze das mal ab, es ist quasi durch 2 teilbar, durch die Primzahl 2 teilbar. 2 teilt nicht 3, also muss 2 ein Teil von der Vielfachheit sein. Also ist die Vielfachheit gerade. Und das Ganze machen wir noch auf der anderen Seite. Außerdem schreibt man außerdem mit SZ. Außerdem schreibt man mit SZ, ne? Okay. Außerdem ist 2 mal t durch 3 teilbar. 2 ist eine Primzahl, 3 ist eine Primzahl, 3 teilt nicht 2, also muss 3 ein Teil von t sein. Also ist, also ich wollte gerade sagen, dass 3 durch 3 teilbar ist, t durch 3 teilbar. So. Gleichzeitig wissen wir ja aus der vorherigen Aussage, dass t irgendwie zwischen 0 und 4 liegt. Und die einzigen Zahlen, die durch 3 teilbar sind, sind natürlich 0 und 3. Das heißt, wir wissen, t muss auch entweder 0 oder 3 sein. Das ist Aussage 2.
So, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Ein bisschen Zeit ist noch. Ich kann ja mal sagen, wie es gerade quasi jetzt grob weitergeht.
nochmal Erinnerung an die Gleichung, die vorher gelöst wurden, also wo wir x² plus 1 bzw. x plus 2 hatten. Die Überlegung war ja einerseits, dass in dem Fall dieses Alpha und dieses Alpha-Stern, also so wie es da quasi in den jeweiligen Beweisen gewählt waren, dass die irgendwie Teilerfirm zueinander sein muss, sind. Wir wussten da, dass y eine Potenz von 3 ist, also eine 3 ab y nicht eine Potenz von 3, dass y hoch 3 wenn im Satz steht, also muss Alpha und Alpha-Stern jeweils irgendwas hoch 3 sein. Und das war quasi das, womit wir dann quasi weitergearbeitet haben. Am liebsten würden wir jetzt hier das Gleiche machen. Das Problem ist jetzt halt, dass Alpha und Alpha-Stern nicht Teilerfirm sein müssen. Aber wir wollen es trotzdem irgendwie hinbekommen, dass Alpha eine irgendwas hoch 3 ist. Ja, was ist das, was es quasi kaputt machen kann? Das ist genau dieser Gen-T. Also, wir können jetzt quasi Alpha schreiben, oder wir haben uns vorhin irgendwie überlegt, dass wir Alpha schreiben können als Alpha 0 mal ein Gen-T. Alpha 0 und das komplex konjugierte von Alpha 0 sind Teilerfirmen zueinander, weil wir quasi genau den Gen-T rausgezogen haben. Das heißt, das können wir beide schon mal irgendwie als irgendwas hoch 3 schreiben, wenn es Teilerfirmen zu Delta ist. Frage ist, können wir Delta auch als irgendwas hoch 3 schreiben? Und genau das haben wir gerade gezeigt. Dass irgendwie Delta entweder irgendwas, also 1 hoch 3 ist oder 1 plus i hoch 3. Das heißt, worauf es jetzt erstmal hinausläuft, und das habe ich gerade etwas grob abgekürzt, was quasi der nächste große Schritt ist, ist, Teil 1 des nächsten großen Schrittes ist, ist das Alpha 0. Assoziiert ist zu einer dritten Potenz. Das wird jetzt quasi die große Idee sein. Und dann geht es eben weiter mit, naja, wenn Alpha 0 assoziiert ist zu einer dritten Potenz, Delta ist assoziiert zu einer dritten Potenz, also ist das Produkt assoziiert zu einer dritten Potenz. Also was machen wir? Wir nehmen jetzt wieder irgendein Element her, nennen es a plus bi, wählen das hoch 3 und sagen, es soll y hoch 3 sein, machen einen Koeffizientenvergleich, grob gesprochen, und dann ja, stellen wir fest, dass dann nur diese Lösung mehr rauskommt. Ich würde das jetzt an dieser Stelle, glaube ich, abbrechen, weil es ist jetzt doch irgendwie eine halbe Seite, die hier steht, die quasi dafür notwendig ist, auch wenn die Idee jetzt nicht so kompliziert ist. Also von hier, von diesem Punkt aus, wird es quasi genauso weitergehen wie bislang. Nur man muss eben auf diesen DLT achten. Das ist im Prinzip der einzige Unterschied. Und ja, wie es denn danach weitergeht, das kann ich irgendwie schon mal anteasern. Danach kommen, ich sag mal, richtig interessante diophantische Gleichungen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Satz von Fermat mit, also nicht den kleinen Satz von Fermat, sondern den großen mit x² plus y² bei z² ist irgendwie ganzheitlich lösbar, aber für x hoch n plus y hoch n bei z hoch n gibt es nur quasi die Lösung, wenn alles 0 ist. Aber keine interessante Lösung. Stellt sich heraus, da das Ganze ja irgendwie erst vor ein paar Jahren so richtig bewiesen wurde, dass es wahrscheinlich ein bisschen viel ist, diese Aussage zu beweisen. Aber was man halt relativ leicht zeigen kann, sind so ein paar Spezialfälle. Das heißt, das Rest dieses Kapitels wird sich jetzt darum drehen, dass man eben sich den Spezialfall x hoch 3 plus y hoch 3 bis z hoch 3 und x hoch 4 plus y hoch 4 bis z hoch 4 anschaut und guckt, dass das eben nicht interessant lösbar ist, sage ich mal so. Genau. Gibt es Fragen? Okay.